Ich wollte heute Morgen mit euch ein bisschen über Gideon nachdenken. Und seine Geschichte steht in Richter 6. Und ich lese daraus die Verse 11 bis 24. Das ist ein bisschen längerer Text. Genau, also Gideon, Richter 6, Verse 11 bis 24. Israel war in Bedrängnis zu der Zeit. Ich glaube, die Midianiter waren es, genau. Also Israel hat schon im verheißenen Land gelebt, aber sie haben sich vom Herrn abgewandt, haben ihre eigenen Götter gemacht und der Herr hat sie dahin gegeben und hat sie ein Stück weit verlassen, hat sie nicht mehr gesegnet, sondern es zugelassen, dass die Midianiter sie bedrängt haben. Jedes Jahr hat Israel gesät und wenn die Saat gerade wuchs, kamen die Midianiter mit ihren ganzen Herden und mit ihrem Heer und haben all das, was gesät war, all die Schafe, alles mitgenommen, sodass nichts mehr übrig blieb. Und das ging viele Jahre so. Und in diese Situation spricht jetzt unser Text hier. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ophra war, die Joasch, dem Abiezriter, gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sagte zu ihm: Bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Da wandte sich der Herr ihm zu und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sagte zu ihm: Bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse, und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Da sprach der Herr zu ihm: Ich werde mit dir sein, und du wirst Midians schlagen wie einen einzelnen Mann. Da sagte er zu ihm: Wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich zu dir zurückkomme und meine Gabe heraufbringe und dir vorsetze. Er sprach: Ich will bleiben, bis du wiederkommst. Da ging Gideon hinein und bereitete ein Ziegenböckchen zu und ungesäuerte Brote aus einem Epha Mehl. Das Fleisch tat er in einen Korb und die Brühe tat er in einen Topf. Und er brachte es zu ihm hinaus unter die Terebinte und legte es vor. Und der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und die ungesäuerten Brote und lege es hin auf diesen Felsen da. Die Brühe aber gieße aus. Und er machte es so. Da streckte der Engel des Herrn das Ende seines Stabes aus, der in seiner Hand war, und berührte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Da stieg Feuer aus dem Felsen auf und verzehrte das Fleisch und die ungesäuerten Brote, und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Da sah Gideon, dass es der Engel des Herrn gewesen war, und Gideon sagte: Wehe, Herr, Herr, wahrhaftig habe ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Da sprach der Herr zu ihm: Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und Gideon baute dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn Yahweh Shalom. Bis zu diesem Tag steht er noch in Ophra, in der Stadt der Abiezriter. Das war die Berufungsgeschichte von Gideon. Seine Geschichte geht dann noch weiter, wie er die Midianiter besiegt. Heute mal soweit seine Berufungsgeschichte. Und ich habe mich gefragt, was ist mit Gideon passiert? Wo war er und wo stand er danach, nachdem Gott ihm begegnet war? Und da habe ich drei Punkte gefunden, die es heute gehen soll. Eine kleine Vorbemerkung zum Verständnis des Textes. Hier steht es ja ganz oft, der Engel des Herrn kam und setzte sich dem Gideon. Und dann ist hier halt von diesem Engel des Herrn die Rede. Aber gleichzeitig ist auch klar, okay, das war nicht nur ein Engel, sondern Gott selber ist dem Gideon hier begegnet, weil es steht auch, der Herr redete, also nicht nur der Engel des Herrn. Und dieser Engel des Herrn, also der Engel Jahwes, kommt oft im Alten Testament vor. Das war zum Beispiel auch der, der mit Abraham geredet hat, der mit Josua geredet hat, der mit Jakob gekämpft hat. Das war alles dieser Engel des Herrn. Und immer wenn der kam, war es gleichzeitig eine Begegnung mit Gott. Also die Leute sind eben nicht nur einem Engel begegnet, sondern sind Gott selbst begegnet. So wie Gideon hier, der wusste, okay, ich muss eigentlich sterben, ich habe Gott gesehen. Ja? Und genau, aber musste dann doch nicht sterben. Und das ist ein großes Geheimnis, ja, weil es ja auch eigentlich heißt, niemand kann Gott sehen. Aber anscheinend ging das hier trotzdem. Und eigentlich die einzig mögliche Erklärung, das zu lösen, ist wirklich, und das sagen die meisten Ausleger, dieser Engel des Herrn im Alten Testament war der Herr Jesus Christus, also die zweite Person der Trinität, der sich den Menschen gezeigt hat, der natürlich kein Engel war in dem Sinne wie ein geschaffenes Engelwesen, sondern Engel in dem Sinne ein Bote vom Vater, ein Gesandter vom Vater. Genau. Deshalb, ich persönlich glaube, es war hier wirklich Jesus Christus, bevor er Mensch wurde, der mit Gideon geredet hat. Wenn das jemand nicht glaubt, ist auch gut. Auf jeden Fall war es hier der Engel des Herrn und gleichzeitig erschien Gideon Gott. Und das ist das Wichtige. Gideon hat hier eine echte Begegnung mit Gott. Und diese Begegnung hat ihn ganz, ganz tief verändert. Und ich möchte heute drei Sachen mit euch beleuchten, wie Gideon verändert wurde, wie diese Begegnung mit Gott ihn verändert hat. Das erste, wie Gideon verändert wurde, war vom Getriebensein zum Frieden. Wir finden hier Gideon am Anfang dieser Geschichte total bedrängt. Er ist in dieser Kelter, die eigentlich gemacht ist natürlich, um Weintrauben auszupressen und zu Wein zu machen. Aber er ist in dieser Kelter und schlägt den Weizen aus, einfach weil er so Angst hatte vor den Midianitern, dass die wieder kommen würden. Deshalb hat er sich da versteckt und schlägt diesen Weizen aus, einfach um was zu essen zu haben. Das heißt, er ist ja beschäftigt mit dem nackten Überleben. Es geht einfach ums nackte Überleben. Und er ist getrieben von diesem Stress, sage ich mal, einfach zu überleben. Und am Ende dieser Geschichte, wo Gott ihm begegnet ist, sehen wir, wie Gideon einen Altar baut und den nennt er Yahweh Shalom, der Herr ist Friede. Das heißt, Gott führt ihn vom Getriebensein zu echten, tiefen Friede. Es ist bezeichnend, dass Gideon in diesem Land gelebt hat, eigentlich was Gott den Israeliten gegeben hat, als ein Land der Freiheit. Dieses verheißene Land, in dem Milch und Honig fließen sollte, war ein Land der Freiheit. Und doch lebte Gideon und seine ganze Generation als Sklaven in diesem Land. Sie waren Opfer. Sie fühlten sich selbst als Opfer. Sie sagten, der Herr hat uns verlassen, er ist nicht mehr mit uns, obwohl sie selber schuld waren. Sie hatten den Herrn verlassen. Aber sie fühlten sich als Opfer. Sie sagten, wir sind einfach Gott verlassen, die Strafe Gottes ist auf uns, wir sind Sklaven hier im Land der Freiheit. Und dieses Gefühl von Gottverlassenheit, das führt immer unabdinglich dazu, okay, wenn Gott mich verlassen hat, dann muss ich mich jetzt selbst kümmern. Dann muss ich mein Leben selber in die Hand nehmen. Dann muss ich hier in dieser Kälte versuchen, irgendwie den Weizen auszuschlagen, um wenigstens überleben zu können. Und diese Rastlosigkeit, dieses Getriebensein ist, ist ein ganz klarer, wie sage ich, Beweis für alle Menschen, die gottlos leben. Dieser Fluch. Ich muss mich selbst kümmern um mich. Und der zu einer tiefen Rastlosigkeit führt, zum ständigen Gestresstsein. Ich muss mich selbst kümmern. Die Woche habe ich einen oder haben wir einen Bruder getroffen und er hatte uns, wollte uns eine Freude machen, hat uns so ein Paket geschenkt, damit wir mal schön zusammen frühstücken können und hat uns so dran erinnert, hey, vergesst nicht, den Sabbat zu halten. Vergesst nicht, euch immer wieder Zeit zu nehmen und einfach auszuruhen. Und dann hat er uns so kurzen Gedanken gesagt, so manche Christen sagen so, ja auch, ja, der Teufel schläft ja auch nicht, so, deshalb können wir auch keinen Sabbat machen. Und dann hat er einen interessanten Gedanken gesagt und in Hiob 1, Vers 7 steht es vom Satan, also als der versammelt wird vor Gott und vor Gott geholt wird und dann letztendlich Hiob anklagt. Da steht, und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Das ist was, was Satan ausmacht, dieses Durchstreifen, Umherwandern, getrieben sein von einem Ort zum anderen, nicht zur Ruhe kommen. Satan ist rastlos. Ungefähr so auch wie Martha rastlos war in der Geschichte mit Martha und Maria. Wo Jesus kam und Martha fiel nur ein, okay, ich muss was tun für Jesus. Ich muss ihm jetzt dienen und das muss hier laufen, der Laden, während sich Maria vor ihm setzte. Und es ist eine Frage auch, die dieser Text an mich und an uns stellt. Sind wir immer noch Getriebene, obwohl wir eigentlich im Land der Freiheit leben, im Reich Gottes? Erfüllen wir immer noch einfach die Erwartungen von Menschen? Geht es bei uns nur ums nackte Überleben? Denn wir sind berufen zum Frieden. Wir sind berufen, im Angesicht von Stürmen diesen Tisch zu haben, im Angesicht unserer Feinde, wo wir essen können und ruhen können vor Gott. Und das passierte mit Gideon hier. Am Ende konnte er dem Herr den Altar bauen und sagen aus tiefstem Herzen, ja, Gott ist mein Friede, ich muss nicht länger getrieben sein. Lass uns nicht vergessen, Jesus hat für uns echten tiefen Frieden erwirkt am Kreuz, das haben wir ja gerade gefeiert. Wenn Feuer irgendwo brennt, ist der einzige Ort, wo es sicher ist, der Ort, wo es schon gebrannt hat. Und am Kreuz ist der ganze Zorn des Vaters über unsere Sünde auf den Sohn gekommen. Es hat da gebrannt. Der ganze Zorn Gottes hat sich entladen in Jesus Christus, auf Jesus Christus. Und wenn wir in ihm sind, in Christus, dann hat es da schon gebrannt. Dann ist da keine Strafe mehr da, dann ist da kein Getriebensein mehr da, sondern ist da echter Friede. Der Vater ist zufriedengestellt worden durch das Opfer, was der Sohn gebracht hat. Und diesen Frieden können wir genießen, können wir erfahren. Und wir müssen das immer wieder erfahren, dass Gott uns selber zusagt, hey, du bist genug, so wie du bist. Du bist nicht perfekt und ich habe mit dir noch was vor und trainiere dich noch weiter und verändere dich noch weiter. Aber so wie du bist, bist du erstmal okay, in meine Gegenwart zu kommen. Als Jesus-Nachfolger dürfen wir leben im echten Frieden. Und ich merke das, wie das immer an mir zieht, wie ich zum Beispiel dann sonntags eigentlich schon die ganze Woche am liebsten plane und am liebsten schon alles fertig hätte, was in der Woche kommen soll. Und Gott nimmt mich gerade in eine Schule, ja, wo ich das ein Stück weiter lerne und ein oder zwei Verse helfen mir dabei. Der eine ist in Epheser 1, Vers 10. Sagt es, denn wir sind sein Gebilde, also Gottes Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat alle unsere Werke schon vorbereitet und wir müssen sozusagen nur noch darin wandeln. Das ist eine Stelle, die Paulus hier aufgreift, die ich jetzt auch in Jesaja wiedergefunden habe. Jesaja 26, Vers 12. Da betet Jesaja: Herr, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollbracht. Alle Werke für die nächste Woche hat Gott schon für uns vollbracht. Das heißt nicht, dass wir die ganze Woche im Bett liegen bleiben. Und natürlich stehen wir auf. Aber wir wissen, Gott hat das schon durchgekämpft. Jesus Christus lebt selbst in uns. Und er hat diese Werke schon vollbracht. Wenn wir das verstehen und uns immer wieder daran erinnern in der Woche, dann müssen wir nicht länger Getriebene sein, die einfach nur Erwartungen erfüllen oder die einfach nur überleben, sondern können wir aktiv im Frieden Gottes leben. Hatte letzte Woche ein schönes Erlebnis. Irgendwie, ich hatte morgens gebetet und es war aber so, irgendwie konnte ich mich nicht konzentrieren auf Gott und ich wurde so ein bisschen verzweifelt mit mir und sagte, oh, noch nicht mal das Beten irgendwie klappt. Und dann kam in mir ein Gedanke und der Gedanke war, hey, Jesus Christus selbst lebt durch den Heiligen Geist in mir. Und Jesus Christus selbst, der schaut immer den Vater an. Und ich möchte einfach darin ruhen, dass auch wenn ich es gerade nicht spüre, Jesus in mir den Vater anschaut. Und der Gedanke kam mir dann ganz oft und dann konnte ich oft im Tag einfach darauf einsteigen, okay, ich möchte einfach da reingehen in das, was Jesus gerade tut, nämlich den Vater anzuschauen und mich einfach am Vater freuen. Dann habe ich diesen Vers auch in Jesaja wiedergefunden, dass der nächste Vers: Herr unser Gott, über uns haben außer dir andere Herren geherrscht. Allein durch dich haben wir an deinen Namen gedacht. Allein durch Gott können wir an seinen Namen denken. Also Gideon erlebte das. Er kam vom Getriebensein zum echten, tiefen Frieden mit Gott. Zu diesem Frieden, der nicht nur Waffenstillstand ist, sondern echtes Einssein, ein echtes Bündnis. Das Zweite, was mit Gideon passierte, er kam von Bedeutungslosigkeit zu Bestimmung. Als Nachfolger von Jesus Christus, dem Herrn des Himmels und der Erde, können wir nicht mehr bedeutungslos leben und ist unser Leben nicht mehr bedeutungslos. Für mich persönlich, als ich Jesus kennengelernt habe, war das so eine der, wie sage ich, Hauptkräfte, mit der er sich zu mir gezogen hat, mit der er mich zu sich gezogen hat. Nämlich, ich wollte immer Teil sein von etwas, was größer ist, als ich selbst bin. Und ich wusste, als Jesus mich rief, mein Leben wird nicht mehr das gleiche sein. Und es war diese Sehnsucht nach Bestimmung, ein Leben zu leben, was Bedeutung hat. Und mit Bedeutung meine ich nicht, dass wir alle Bundeskanzler werden oder so, sondern mit Bedeutung meine ich, dass unser Leben das Herz Gottes berührt und wir einen Unterschied machen in dieser Welt, da wo Gott uns hingestellt hat. Das ist bei manchen Menschen ein sehr großer Wirkungskreis, bei anderen Menschen ein sehr kleiner Wirkungskreis, darum geht es nicht. Aber dass wir da Geschichte schreiben, wo Gott uns hingestellt hat und die Bestimmung leben, die Gott uns gegeben hat. Gideon hat sich sehr bedeutungslos gefühlt. Er sagte, hey, ich bin der Jüngste von meinen Geschwistern. Meine Tausendschaft, also meine Miliz, ist die kleinste in meinem ganzen Stamm. Ja, ich bin jetzt nicht besonders bedeutend. Aber Gott redete zu ihm und sagte, doch, du bist sehr wohl bedeutend. Durch dich will ich die Midianiter schlagen. Und Gideon, das wissen wir, hatte daran zu knabbern. Er sagte, was? Durch mich? Bist du das wirklich, Herr? Bist du das, der mit mir redet? Kann das wirklich sein? Und Gott war sehr geduldig mit ihm und ja, ließ ihn auch dann dieses Zeichen fordern und gab ihm dieses Zeichen, einfach um ihm zu zeigen, hey, ich bin mit dir und du bist nicht mehr bedeutungslos, sondern du hast Bestimmung. Und so ruft Christus uns, das anzunehmen, was er über uns sagt. Dein Leben hat Bestimmung. Du lebst hier nicht als Zufall in Eisenhüttenstadt, sondern du bist hier und wir sind hier als Gemeinde, weil Gott einen Plan mit uns hat. Auch wenn es sehr bedeutungslos aussieht oft, aber wir haben Bestimmung. Wir sind Teil von etwas, das viel, viel größer ist als uns, als wir selbst, nämlich das Reich Gottes. Und so nehmen Nachfolger von Jesus nicht einfach den Lauf der Dinge hin, sondern glauben, dass sie bestimmt sind, Dinge zu verändern. Wir sind berufen, Dinge zu verändern in unseren Familien, unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in unserem Land. Und ich liebe Menschen und ich bin gern mit Menschen zusammen, die das leben. Ich habe mich erinnert an, ich war mal auf so einem Missionseinsatz im Sommer in Österreich und da hat mir so ein Mädel, die wird wahrscheinlich so 15 Jahre alt gewesen sein, ich glaube, die war sogar die jüngste bei uns im Team, und wir haben immer so Jugendabende gemacht und eines Tages hat dieses Mädchen gebetet und hat gebetet, Gott, ich habe die genaue Zahl vergessen, so, aber Gott, heute Abend bei dem Jugendabend möchte ich, dass du 15 Leute schickst und dass einer sich bekehrt. So, hat das einfach genommen, so, ja, Gott hört mein Gebet und ich bete jetzt einfach mal konkret und vertraue auf Gott. Und an dem Abend war es tatsächlich so, 15 Leute kamen oder 30, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, und einer hat sich bekehrt, weil dieses kleine Mädchen gesagt hat, okay, ich nehme den Lauf der Dinge nicht hin, sondern ich glaube, ich vertraue und ich glaube, dass ich bestimmt bin zu beten und dass Gott das hört. Und dieses zu wissen, Gott hat Bestimmung für mich, Gott hat Berufung für mich. Das ist nichts, was automatisch passiert und was automatisch da bleibt. Im Alltag geht das ganz automatisch runter. Dann denkt man, okay, ich muss mich halt um meinen Job kümmern und okay, ich muss mich um meine Familie kümmern. Und dann bleibt gar nicht mehr viel Zeit dazu, sein Herz zu pflegen und zu sagen, hey, aber es geht nicht nur ums Überleben, sondern Gott hat einen Plan, Gott hat eine Bestimmung. Und was mir da hilft, sind sozusagen, ich nenne das mal so, Altäre des Herzens. Ich erkläre das. Gideon baute damals ja einen physischen Altar, weil er diese Begegnung hatte mit Gott. Und zu diesem Altar konnte er immer wieder hin zurückgehen. Wenn er sich nicht sicher war, okay, habe ich wirklich Frieden mit Gott, konnte er zu diesem Altar zurückgehen und sagen, hey, aber hier, an diesem Ort damals ist Gott mir begegnet und Gott ist der gleiche heute und deshalb habe ich immer noch Frieden mit Gott. Es war sozusagen ein Erinnerungsaltar. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben hilft es mir, oft im Herzen zu solchen Situationen zurückzugehen, wo Gott mir begegnet ist. Und wenn ich dann zu diesen Situationen zurückgehe und daran denke, dann bringt das neues Feuer in mir hoch, neue Bestimmung. Das sind manchmal Lieder, die mich mal berührt haben. Es sind Situationen, wo Gott mir begegnet ist. Ich sage euch eine von diesen Altären des Herzens, die ich mal erlebt habe und die mir bis heute immer wieder Bestimmung gibt. Es war auch auf so einem Missionseinsatz und da hatten wir vorher so ein Camp für Jugendliche, um sie zu schulen für Mission. Und an einem Abend, das war der Missionsabend, wo es um Weltmission ging, war so ganz plötzlich, ich war am Predigen und irgendwie ganz tief kam der Geist Gottes über mich und ich fing an zu weinen, glaube ich, und habe einfach so aus dem Herzen gerufen, hey Leute, wir müssen gehen, wir müssen in die Welt gehen und Menschen von Jesus erzählen, die Verlorenen warten auf uns. Und ganz viele Jugendliche kamen an dem Abend nach vorne. Und in mir selber hat Gott da was gemacht, so dass ich wusste, okay, seit diesem Abend, ich kann nicht mehr zurück. Die Verlorenen draußen in der Welt können mir nicht mehr egal sein. Und wenn ich merke, okay, mein Herz wird irgendwie stumpf gegenüber den Verlorenen, dann gehe ich gerne an diesen Abend zurück und sage, hey, an diesem Abend hat Gott mich so tief berührt für die Verlorenen. Ich will dieses Feuer wieder haben. Wenn Gott uns begegnet, sind wir nicht länger bedeutungslos, sondern haben wir Bestimmung. Und wie gesagt, diese Bestimmung kann einfach sein, dass wir uns um unsere kranke Mutter sorgen, 30 Jahre, jeden Tag ganz treu. Oder diese Bestimmung kann sein, dass wir zu Zehntausenden predigen. Das kommt auf Gott an. Aber dann dürfen wir wissen, wir sind bestimmt und unser Leben hat Sinn. Wir sind nicht länger bedeutungslos. Das Letzte, was Gott machte, war, dass er Gideon führte von Schwachheit zu Kraft. Der Gideon am Anfang von dieser Geschichte war ein anderer als der Gideon, der später dann in Kapitel 7 und 8 den Midianitern nachgejagt ist und die Schlachten des Herrn gekämpft hat. Gottes Ziel für uns als Christen ist, uns mit seiner Kraft zu erfüllen. Christliches Leben soll niemals nur ein Leben sein, was nur durchdrungen ist von Schwachheit. Paulus schreibt an die Korinther in 1. Korinther 16, Vers 13: Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Christen sind berufen zum Leben in Kraft. Aber der Weg zur Kraft geht immer über Schwachheit. Ein echtes Leben, was von Gott durchdrungen ist, ist immer ein Leben, was geprägt ist von unserer Schwachheit, aber von Gottes Kraft. Jesus am Kreuz war geprägt von seiner Schwachheit. Im Garten Gethsemane hatte er Angst und am Kreuz schrie er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? War nicht mehr schön anzusehen. Aber dort am Kreuz war er so stark wie nie zuvor. Dort am Kreuz hat er die komplette Dämonenwelt, den Satan selbst besiegt, die Sünde besiegt, den Tod besiegt, alles besiegt, was man besiegen konnte. Gerade da ist seine Kraft so stark geworden. Und so ist das Leben in der Nachfolge von Jesus genauso. Es ist immer durchdrungen von unserer Kraft, von unserer Schwachheit, aber gleichzeitig auch immer durchdrungen von Gottes Kraft. Wir dürfen sicher sein, dass er mit uns ist in unserer Schwachheit. Und Gideon kannte seine Schwachheit. Und in Vers 14, also oder in Vers 13, klagt Gideon ja so zu Gott, so hey, guck mal, wenn Gott wirklich mit uns ist, so wie kann das sein, dass wir hier in Sklaverei sind? Wo sind all die Wunder, von denen wir gehört haben? Und der Herr hat uns verworfen. Und interessant ist, was Gott dann zu ihm sagt in Vers 14: Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Was war Gideons Kraft? Seine Kraft war, dass er schwach war. Seine Kraft lag in seiner Schwachheit, dass er merkte, aus sich kann er gar nichts tun. Und dann nahm Gott ihn, diesen schwachen Mann, und legte seinen Geist auf ihn und brachte sein Feuer auf ihn, wie es hier symbolisch dann in dem Opfer ist. Und machte ihn zu einer brennenden Fackel, der kräftig die Midianiter schlug. So dürfen wir sicher sein, auch für diese Woche, wenn wir schwach sind, ist Christus stark. In den Situationen, wo wir uns schwach fühlen, wird er da sein. Lasst uns nicht warten, bis wir uns stark fühlen, sondern lasst uns mitten reingehen und glauben, dass Gott mit seiner Stärke dazukommen wird. Mich hat's heute Morgen so bewegt. Ich habe von dem das Gleichnis vom verlorenen Sohn gelesen. Und am Ende sagt der Vater zu dem lieben Sohn, der immer zu Hause war, und wo der Sohn sich dann beklagt und sagte: Hey, du hast mir niemals so ein Lämpchen gegeben und jetzt verschwendest du das für diesen Hurer da. Wie kann das sein? Da sagt der Vater zu ihm: Hey, was meines ist dein. Das hat mich bewegt, dass Gott das zu uns sagt. Was meines ist dein. Den ganzen Himmel will er mit uns teilen. Seine ganze Kraft will er mit uns teilen. Alles, was er hat, sagt Gott, was meines ist dein. Nimm's dir. So dürfen wir in dieser Woche dahin gehen, in unserer Schwachheit, aber vertrauen, dass wir uns seine Kraft nehmen dürfen. Amen.